Schön, wieder hier zu sein. Wir hatten jetzt 2 Wochen Urlaub und wir freuen uns, dass wir wieder da sind. Es war sehr schön, auch an der Nordsee. Wir starten mit einer neuen Predigtreihe. Wir schauen mal uns die an. Das ist Church, die Frage nach der Gemeinde. Und da sind wir im Epheserbrief in den ersten Kapiteln. Denn da wird das entfaltet, was Gemeinde bedeutet, was Gott vorhat mit Gemeinde und was das auch für uns bedeutet, wenn wir hier am Ort in Bad Vilbel gemeinsam unterwegs sind, um Gemeinde zu leben und letztlich auch, um Menschen für Gott zu gewinnen. Die Verse, die wir uns anschauen, heute sind 1 bis 8 und das ist eigentlich ein einziger Satz. Vers 3 bis 14, grammatikalisch unfassbar in einem Satz. Das ist nicht zu übersetzen. Wir müssen das in einer Predigt heute machen und dann das nächste Mal gehen wir nochmal drauf ein. Deswegen lesen wir uns heute mal die Verse, schauen wir uns mal an, Kapitel 1, Vers 1 bis 8. Paulus schreibt, Paulus, Apostel Jesu Christi nach Gottes Plan und Willen, an die, die in Ephesus leben und zu Gottes heiligem Volk gehören. Euch allen, die ihr aufgrund des Glaubens mit Jesus Christus verbunden seid, wünsche ich Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Und jetzt kommt's. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu sein. Das war sein Plan, so hat er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Lieber Herr und Gott, wir danken dir für dieses Wort und wir bitten dich, dass du es in unsere Herzen hineinlegst, in unser Leben und es entfalten lässt, in der Kraft deines Heiligen Geistes. Amen. Der Vers 3, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der drückt nochmal aus, wo es hingeht. Es geht darum, dass wir Gesegnete sind. Dann heißt es nämlich weiter, gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen. Segen. Segen ist erst einmal ein Zeichen. Gott setzt ein Zeichen auf uns. Für uns ist es oft das Kreuzeszeichen in Jesus Christus. Es versteht sich aber von dem Biblischen auch, dass Gott jede Freude, jede Wohltat auf unser Leben und in unser Leben hineinlegen will. Das bedeutet, gesegnet zu sein. Und dann heißt es hier, du bist in Christus bereits gesegnet. Das ist in der Vergangenheitsform. Ihr seid Gesegnete. Und heute wollen wir uns mit 3 Fragen beschäftigen. Was ist geistlicher Segen? wie kann ich geistlichen Segen erhalten und wozu ist geistlicher Segen da? Das Erste, was ist geistlicher Segen? Im Vers 3, er sei mit uns in der Fülle des geistlichen Segens. Das ist so eine Fülle, dass es sich also gar nicht möglich ist, alles aufzuzählen. Aber er nennt zwei. Und Paulus sagt, es ist Adoption und es ist Erlösung. Adoption. Gut, das kennen wir von unserem System, dass wir Kinder adoptieren können. Also Gott ist nicht nur dein König, er ist nicht nur dein Befreier, sondern, das drückt es hier aus, er hat dich angenommen, um dein Vater zu sein. Du bist in die Familie aufgenommen. Stell dir mal vor, der Präsident der Vereinigten Staaten ist dein Vater. Wenn jemand zu dem will, ja, dann muss er eine Voranmeldung haben. Vorher gibt es keinen Zugang in das Weiße Haus. Und wenn er in der Öffentlichkeit ist und jemand rennt auf ihn zu und das unerwartet, kann es sein, dass derjenige angeschossen wird. Aber du, mal angenommen, du bist ein kleines Kind und rennst auf diesen Vater zu. Du darfst auf ihn zu, du darfst bei ihm sein. Und das ist das Bild, dass wir Zugang haben zu diesem Gott. Zugang. Du bist ein Kind Gottes, du darfst so vertrauensvoll zu Gott kommen. Und ich hoffe, dass uns dieser Zugang, den wir in Christus haben, zu Gott, dem Vater, uns etwas ganz Kostbares ist. Das ist für viele nicht möglich. Der Zugang. Das Zweite, Adoption bedeutet aber auch, dass wir Sicherheit haben. Wir dürfen auch hier mal ein Bild gebrauchen. Du bist angestellt und deine Arbeitgeberin oder Arbeitgeber hat auch gewisse Grenzen und du erlaubst dir dies und du erlaubst dir das und jetzt ist natürlich die Frage, wo ist die Grenze deines Arbeitgebers zu sagen, dass er dich feuert? Da gibt es Grenzen. Aber wie ist das beim Vatersein? Würde der sagen, jetzt reicht's mir. Du bist ab heute nicht mehr mein Sohn, du bist ab heute nicht mehr meine Tochter. Ich glaube, da würden wir weitergehen als Elternteil und sagen, das ist zwar eigensinnig und das war wirklich falsch, was sie gemacht hat, aber es ist mein Kind. Sicherheit bedeutet, dass wir bei Gott geborgen sind, in dem, dass wir angenommen sind als Kind Gottes. Und dass er eben nicht nur König ist und Chef ist, er ist Vater. In Jesus Christus hat er dich angenommen. Eins gehört auch dazu, das ist, wir können das Wort Disziplin gebrauchen oder vielleicht auch Erziehung. Jeder in dieser Welt leidet und hat Probleme. Wir haben es vorhin auch im Lobpreis nochmal gehört und wissen es, wir leben in einer kaputten Welt. Wir leben viel Katastrophen und sehen und hören davon. Schlimme Dinge passieren. Aber da ist einer im Universum, der darüber herrscht. Und der will und es auch tun wird, dass Dinge, die dir jetzt zusetzen, etwas auslösen, das zum Positiven führt, dass dein Charakter verändert, dich reifer werden lässt, ja, ich will mal sagen, dich in Gold verwandeln lässt. weiß nicht, ob du darüber nachgedacht hast, ob das für dich etwas Inneres ist, was du weiter bewegst. Also Adoption für uns bedeutet, dass wir, das kommt in dem Text immer wieder vor, Gnade, Gnade und nochmal Gnade Gottes erfahren und du das annehmen darfst, dass du einen Zugang zu Gott hast, dass du bei Gott angenommen bist, dass du Sicherheit erfahren darfst als Kind Gottes. Du wirst nicht einfach zur Seite gestoßen. Du darfst vertrauensvoll mit Gott umgehen. Das ist Intimität, das ist Beziehung. Und du darfst dich von Jesus in jedem Augenblick formen lassen. Er will aus dir gewissermaßen Gold machen. Wir haben von der Adoption gehört als geistlichem Segen. Das zweite ist die Erlösung. Durch ihn sind wir erlöst. Es heißt, durch sein Blut, das er für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Aber was ist das? Erlösung ist vielleicht ein belastendes Wort. Da geht es um Bezahlung. In Amerika, wenn Autos abgeschleppt werden, dann ist es richtig teuer. Ähnlich wie hier muss man dann zu einer Stelle fahren und das abholen, das Auto. Und da kommt da ein Stempel drauf, redeemed. Und das heißt so viel wie eingelöst oder ausgelöst, also Lösegeld bezahlt. Und damit ist das Auto wieder befreit worden in deinen Besitz. Und dieses Bild nehmen wir mal auf, weil das ist das Lösegeld, das Gott bezahlt hat in Jesus. Sein Opfer bedeutet, dass er dich befreit hat von der Schuld und im Grunde von der Sklaverei gefangen zu sein. Mahatma Gandhi, ein indischer Rechtsanwalt, Publizist, Morallehrer, Asket, Pazifist. Er wurde 1948 ermordet, aber er sagte etwas über Jesus Christus. Und zwar, Jesus war das ultimative Beispiel für Gewaltlosigkeit. Das ultimative Beispiel für den Verzicht auf Reichtum und Macht. Und das ultimative Beispiel für aufopferungsvollen Dienst. Also schauen Sie sich an, wie Jesus Christus vergibt, liebt, dient und für andere stirbt. Wenn Sie das sehen, wird es Sie bewegen und das wird Sie von Ihrem eigenen Egoismus befreien. Bei allem Respekt vor den unglaublichen Leistungen auch von Mahatma Gandhi, sage ich, das wird nicht funktionieren bei mir. Und ich glaube, das wird bei den Menschen im Allgemeinen nicht funktionieren. Warum? Wenn ich sehe, wie Jesus in allem vergibt, wie er liebt, wie er dient, wie er sogar stirbt, dann erdrückt mich das, weil ich das nicht kann und nicht schaffe. Die Bibel sagt aber, dass wir versklavt sind, dass wir egoistisch sind, dass wir beherrscht werden und getrieben sind. Woher kommt das? Weil wir im Inneren, so sagt es uns die Bibel, genau wissen, dass wir nicht so sind, wie wir sein sollten. Und was versucht der Mensch dagegen zu machen? Im säkularen, weltlichen? Ich will schön sein. Ich will mächtig sein. Ich will erfolgreich sein. Ich will Geld machen. Und anderes mehr. Und im geistlichen Sinn, ich will ein richtig guter Vater, eine richtig gute Mutter werden, ein richtig guter Mensch, ein moralischer Mensch, ein hochanspruchsvoll moralischer Mensch. Vielleicht. Oder etwas Ähnliches. Und wir übertragen das mal auf unseren Job, auf die Arbeit, auf die Gemeinde, auf die Erziehung. Dann erleben wir uns in einem Einsatz für diese Bereiche. Und vielleicht macht es dich wütend, wenn du bei der Arbeit behindert wirst. Oder du merkst, dein Einsatz wird in seiner Wirksamkeit bedroht und du wirst ängstlich. Oder du bist traurig, dass der Einsatz, den du bringst, nicht dahin führt, was du dir versprichst. Und ich will mal so weit gehen, kann es sein, dass in diesen Fällen es darum geht, dass wir uns selbst schützen, dass wir gewissermaßen, ich will mal sagen, uns fast schon selbst gerecht machen? Also ich will mir beweisen, anderen zu versichern, dass es gut geht, dass alles in Ordnung ist, vielleicht auch, dass ich alles im Griff habe. Dabei diene ich in gewisser Weise meinem Einsatz. Das kann dich umbringen, den Beweis deines Einsatzes. Du kannst das auf alles übertragen, auf Job, Erziehung, Karriere. Ich will mal sagen, es wird dich umbringen. Du musst erlöst werden. Wir müssen erlöst werden. Egal was es ist, wenn du etwas anderes mehr liebst als Gott, dann ist es dein Gott. Und er wird zu dir sagen, diene mir, ich werde dich sonst verfluchen, erreiche mich oder du wirst sterben. Also so richtig erlöst sind wir dann noch nicht. Aber wie hat Jesus uns erlöst? Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst, heißt es. Noch einmal, wenn ich sehe, wie Jesus vergibt, wie er liebt, wie er dient, dann macht mich das kaputt. Das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Aber wenn ich sehe, wie er vergibt und liebt und dient und für mich stirbt, wie er all das für mich tut, wie er das an meiner Stelle tut, diese Strafe zu tragen, die eigentlich mein falsches Wesen betrifft, dann ändert sich plötzlich alles. Dann werde ich erlöst. Trage die Erlösung in mir. Das gilt dann nicht objektiv sozusagen, da ist im Allgemeinen was passiert, was der Gnade dient, sondern ich merke mehr und mehr, dass das etwas an mir getan hat und für mich persönlich gilt. Und dass diese Liebe, die ich immer gesucht habe, in Christus liegt. Und dass der Wert, dem ich ständig hinterherlaufe, in Jesus Christus liegt. Dann bin ich erlöst durch das Blut Jesu Christi. Und ich glaube, objektiv zu sagen, ja, Gott hat mich erlöst, das können wir schnell erfassen. Aber subjektiv, ich will mal sagen, dass das in mein Herz Raum hat und mein ganzes Leben und Denken prägt und damit auch meinen ganzen Einsatz im Leben, den ich tue. Dazu muss ich immer wieder neu befreit werden. Wie können wir geistlichen Segen erhalten? Das ist der zweite Punkt. Wir erhalten jeden geistlichen Segen, heißt es in Vers 3, in Christus. In Vers 4 heißt es dann in ihm. In Vers 6 in ihm, der uns liebt. Und in Vers 7 in ihm haben wir die Erlösung. Verstehen wir, was hier vor sich geht? Christ werden bedeutet nicht einfach eben Jesus als Herrn und König und als Chef zu sehen und zu erleben und damit gehorsam zu sein. Ich will sagen, Kadavergehorsam. Sondern es geht darum, vereinigt zu sein mit diesem Christus. Und da gibt es auch kurz zwei Sachen. Da gibt es einmal das Rechtliche. In vielen Ländern, und das gilt ja auch für uns, ist es so, wenn man verheiratet ist, dann ändert sich rechtlich auch etwas. Wenn jemand zum Beispiel ganz arm ist und es findet eine Heirat statt und die andere Person hat Vermögen, dann ist mit dem rechtlichen Stand der Ehe auch das Eigentum anders aufgeteilt. Und warum ist das in unserem Zusammenhang wichtig? Weil wir in Christus die Rechte der Kinder Gottes haben dürfen. Das ist eine rechtliche Verbindung, von Gott her besiegelt. Aber es ist eben auch organisch. Wir sind organisch miteinander verbunden in Christus. Und das bedeutet, dass der Heilige Geist uns mit Christus verbindet und seinem Wesen, seiner Art. Und dass bei diesem Weg in Christus unser Charakter verändert wird und geschliffen wird, erneuert wird. Dass wir mehr und mehr die Art auch von Jesus in uns tragen, ähnlicher werden. Wenn wir einen Durchschnittsbürger in Deutschland fragen, sind Sie ein Christ? Du kannst welche geben, die sofort sagen, nein, wieso und was auch immer. Aber ich kann auch sein, dass jemand sagt, nein, ich glaube nicht. Oder er sagt vielleicht, ich versuche es, ich hoffe es. Und das zeigt, dass die Bibel etwas anderes dazu sagt, ein Christ zu sein. Entweder man ist adoptiert oder man ist es nicht. Entweder man ist begnadigt und angenommen oder man ist es nicht. Entweder man ist wiedergeboren oder ist es nicht. Entweder man ist in Christus oder man ist nicht in ihm. Der Weg, Christ zu werden, der kann ein Prozess sein, ja. Da hört man, reflektiert man, zweifelt man, glaubt man. Aber irgendwann gibt es einen Punkt der Hingabe. Einen Punkt, da entscheide ich bewusst, Christus ist der Herr, der König, der Erlöser. Römer 8, Vers 1, müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Christus Jesus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Nimm das in Anspruch, wenn du in Christus verbunden bist. Und die letzte Frage, wozu ist geistlicher Segen da? Das Wichtigste kommt am Schluss. Wozu ist geistlicher Segen da? Also woher weißt du, ob du auf das Blut Christi vertraut hast? Woher weißt du, ob du erlöst und adoptiert bist? Woher weißt du das? Und die Antwort findet sich in Vers 6. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen. Zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade. Und dieser Satz kommt dreimal vor, in Vers 12 und Vers 14 auch nochmal. Du weißt, dass du jeden geistlichen Segen hast. Das heißt, du glaubst nicht nur an die Gnade, du glaubst es nicht nur vom Kopf. Dass du weißt, Gnade kommt durch die Errettung Jesu Christi, nicht durch meine guten Werke oder Verdienst. Du weißt es. Aber, und das ist es jetzt hier, du erlebst es und findest es herrlich. Diese Gnade, die nimmt dich voll ein. Und das ist etwas vollkommen anderes. Ob das hier oben nur im Kopf irgendein Wissen ist oder ob du es erlebst und schön findest. Und du merkst, ich freue mich an dieser Gnade. Sie beflügelt meine Fantasie. Sie lässt mich in der Nähe Gottes aufblühen. Diese Gnade, ja, sie lässt mich heil werden in der Nähe Jesu. Du lobst sie, du betest sie an, du singst für sie, so wie das in den Liedern passiert, wie das vielleicht durch manches andere im Inneren passiert, wo du sagst, ich freue mich dran. Ich freue mich an dieser Gnade in Jesus Christus. in diesem Christus zu sein, diese Gnade des geistlichen Segens. Und das drückt dieser Vers aus, sie ehrt letztlich Gott. Wenn das nicht andere spüren und merken, irgendwie zieht es immer die Person hin zu Gott und irgendwie steckt das an, na hoffentlich. Und wo wir das wirklich leben, werden wir auch Gott loben. Und wir werden mehr und mehr eine liebende und lobende Gemeinde sein, die Gott ehrt. Zum Abschluss noch einige Verse aus unserem Abschnitt. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Und Vers 7. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Und Vers 6. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Amen.